Herzlich willkommen zum Mensch und Technik Podcast. Dieser Podcast ist für alle, die Technologie entwickeln, vertreiben oder nutzen. Für alle, die immer mal wieder das Gefühl haben, dass Technologie sie überrumpelt oder beherrscht. Für alle, die verstehen wollen, was Technologie mit uns macht und wie wir unser Leben zurückbekommen. Dieser Podcast ist für die, die Technologie sexy machen wollen. All die Produktentwickler, Designer, UX-UI-Profis, Produktmanager, CTOs, CEOs und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Röskar, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Die Car HMI ist eine der ganz großen Konferenzen im Bereich Automobile, Human-Machine-Interfaces, Mensch-Maschine-Schnittstellen. Die Firma WeConnect veranstaltet die seit 13 Jahren, es war die 13. Ausgabe dieses Jahr, immer im Juni, meistens vorletzte oder letzte Juni-Wochenende. Location ist seit vielen Jahren das Hotel Titanic in Berlin, Chausseestraße in Mitte. Sicher sehr geeignet, was die Größe und die Struktur angeht, über das Design dieser Örtlichkeit würde ich jetzt mal einfach keine Worte verlieren. Für mich wird das Ganze mehr und mehr wie so eine Art Familientreffen. Man sieht da immer wieder die Leute, die ja, viele gleiche Leute, die jedes Jahr da sind. Auch viele Menschen aus meinem Netzwerk. Viel Smalltalk, viel Auffrischen der Kontakte im Netzwerk, sich austauschen, was ist passiert, was steht an, was sind die Themen, über die sich jemand anders Gedanken macht. Also eine sehr, sehr schöne, inzwischen, wie gesagt, auch sehr familiäre aber auch immer größer werdende Veranstaltung. Sie ist wie die letzte, mindestens letzte Jahr, glaube ich, die letzten beiden Jahre, parallel veranstaltet worden mit der In-Cabin-Sensing. Das ist eine Veranstaltung, die sich mit dem Thema, ja, wie können Fahrzeugräume, Innenräume überwacht werden, auseinandersetzt. Das macht Sinn, das zu machen, diese beiden Veranstaltungen zusammenzulegen, weil doch viele Überlappungen da sind. Und es geht um den Fahrzeuginnenraum, es geht darum, ja, Software-Defined Vehicles zu besprechen, es geht darum, künstliche Intelligenz zu besprechen und eben auch viel, was von der Sensorik im Fahrzeuginnenraum drin ist, schlägt auch direkt durch auf die Mensch-Maschine-Schnittstelle, auf das HMI. Ja, und in der heutigen Folge möchte ich einfach mal so ein paar Themen besprechen, die dort diskutiert worden sind, die mir aufgefallen sind, zu denen ich auch eine eigene Meinung habe und mit der werde ich auch nicht hinterm Berg halten, da einfach mal zu diskutieren, was da entsprechend passiert ist und was die Kollegen dort gesagt haben. Ich selber war auch aktiv. Ich habe ein sogenanntes World Café geleitet zum Thema künstliche Intelligenz im Fahrzeuginnenraum. Da ging es um die Themen aus dem Carly-Projekt. Mache ich eine extra Episode zu. Ich denke mal, die nächste Episode wird sich mit dem World Café auseinandersetzen. Heute geht es um die Konferenz selber, um die Vorträge, die dort gehalten worden sind, die Präsentationen und die Workshops, die andere Kollegen dort gehalten haben. Ein paar Zahlen zum Hintergrund. Die Car HMI hatte 377 Besucher, die In-Cabin-Sensen 190, also kombiniert, dann doch so um die 500 Leute, über 500 Leute, die dort anwesend waren. 31 Firmen hatten einen Stand vor Ort, teilweise sehr, sehr spannende Firmen, auch neue Firmen, aber auch wieder viele alte Firmen. Das Fraunhofer war da mit dem Carly-Projekt. Spontan fällt mir noch Electrobit ein, P3 war da, meine alten Freunde von Harman hatten einen eigenen Stand. Luxoft, wie jedes Jahr, ein Sponsor der Veranstaltung, die dort auch einen großen und sehr, sehr schönen Auftritt hatten. Ja, also das mal so ein bisschen zum Hintergrund. Ich werde mich so um drei Themen heute kümmern. Einmal so, Users and User Experiences, also Nutzer und Nutzererfahrungen, was ist da diskutiert worden? Dann Technologien, welche HMI-Technologien sehe ich, sind dort diskutiert worden, halte ich für spannend, halte ich für diskutabel, halte ich für kontrovers. Und dann noch ein kleiner Abschnitt zum Thema Tools und Prozesse. Wie entwickeln wir denn eigentlich unsere Lösungen in diesem Umfeld? Kleine Anmerkung hier noch. Wer Interesse hat, tiefer einzusteigen und meinen Report von der Veranstaltung noch nicht gelesen hat, noch nicht bekommen hat, einfach bei mir melden. Ich habe da so ein 15-seitiges Paper verfasst, in dem ich nochmal detaillierter als jetzt hier im Rahmen dieser Podcast-Folge auf die einzelnen Themen eingehe, auch ein paar mehr Themen diskutiere, als ich das jetzt hier in der guten halben Stunde, die ich mir Zeit nehme für den Podcast. Von daher, wer dieses Paper haben möchte, einfach eine E-Mail an mich schicken, peter.rösker@beyond-hmi.de oder podcast@beyond-hmi.de oder eine Direct Message auf LinkedIn. Wie auch immer, ihr bekommt mich. Ich bin präsent im Internet und auf den sozialen Medien, auf dem sozialen Medium, auf dem ich mich bewege. Von daher, wer diesen Report haben möchte und lesen möchte, ist gratis, ist ohne jede irgendwelche Verpflichtungen. Ich mache das immer als Marketingmaßnahme und von daher, wer ihn haben möchte, meldet sich und bekommt dann auch sein oder ihr Exemplar übermittelt. Also, drei Themen für heute: User and User Experiences, Technologien und Tools. Ein sehr spannendes Thema, sehr spannende Sichtweise, die ich so noch nicht hatte, ist von einem der Referenten zum Thema Nutzererwartungen geäußert worden. Die Fahrzeuge heute sind dafür gedacht, um damit zu fahren. Sie sind um den Fahrer organisiert, um den Fahrerarbeitsplatz herum organisiert. Da gibt es dann das Lenkrad und die Pedalerie und auch die ganzen Bildschirme, Buttons, alles, was sich da befindet auf dem Armaturenbrett. All das ist um den Fahrer herum organisiert, vom Fahrer aus gedacht, für den Fahrer arrangiert. Was ja auch richtig ist, man sieht, dass heutzutage so etwas über 1,3 Personen im Schnitt in einem Fahrzeug drin sind. Also die allermeisten Autos sind nur mit einer Person besetzt. Von daher macht es Sinn, dass es so ist. Plus der Tatsache, dass Fahren ja eine sehr anspruchsvolle und intensive Tätigkeit ist, die viel kognitive Ressourcen beansprucht. Und auf diese Art und Weise, macht es einfach Sinn, genau dieses Arrangement zu haben, wie wir es heute im Fahrzeug haben. Wenn man mal zurückschaut, so in die Zeit, die frühe Zeit der Smartphones, also ich habe mein erstes 1998 bekommen. Da habe ich mir dann damals eines dieser modernen Dinger zugelegt und einen Vertrag dazu, der auch relativ viel Geld gekostet hat. Im Vergleich zu dem, was die heute alles anbieten, auch relativ wenig konnte. Und da hatte ich dann ein Gerät. Ich finde auch heute noch, dass das war ein Siemens E10, ein recht schön aussehendes Smartphone, sehr schlank. War ein schönes Gerät. Aber mit dem konnte man telefonieren, mit dem konnte man SMS verschicken. Und das war's dann. Da war noch nicht mal, wenn ich mich recht entsinne, irgendeine Form von einem ganz simplen Spiel drauf. An Internetzugänge war überhaupt nicht zu denken. Also das war so das, was man zwischen Mitte der 90er Jahre und dem Erscheinen des iPhones 2007, des ersten iPhones, hatte. Und dieses Gerät war um das Thema Telefonieren herum gebaut. So wie die Fahrzeuge heute um das Thema Fahren herumgebaut worden sind, waren die Telefone damals um das Thema Telefonieren herumgebaut. Und das wird ja mal wieder der Nokia-Moment der Automobilindustrie diskutiert. Da Das also Nokia als ein Beispiel, es gibt auch andere Firmen, aber Nokia ist halt das prominenteste Beispiel, schlicht und ergreifend den Smartphone-Trend verschlafen hat. Sind viel zu spät gekommen mit großen Displays, mit App-Stores und all dem, was für uns heute völlig selbstverständlich ist, wenn wir Android-Phones oder iPhones haben. Das haben wir, das ist völlig normal und das ist 2007 war da das erste Gerät am Start. Und schon wenige Jahre später gab es eigentlich kaum noch was anderes. Und genau in dieser Zeit haben viele Firmen, die eben das Telefonieren als Kernpunkt gesehen haben, die ihre Endgeräte um das Telefonieren herum gedacht, geplant und gebaut haben, die haben den Anschluss verpasst. Und die sind dann heute auch nicht mehr vorhanden. Und die Frage, die der Referent aufwarf, war: Gibt es diesen Moment jetzt auch aus dieser Sicht heraus in der Fahrzeugindustrie? Also müssen wir Fahrzeuge in Zukunft nicht nur fürs Fahren gestalten, sondern eben auch für andere Tätigkeiten? Von Gaming über Arbeiten bis Einkaufen, Kommunikation, Unterhaltung. Da gibt es erste Ansätze. Meine alten Freunde von Harman haben da relativ viel gemacht, schon vor 2-3 Jahren. Dieses Auto, dieses Artefakt, was wir haben, diese Kiste auf 4 Rädern, die fährt, auch für andere Applikationen zu öffnen. Und so wie damals viele Leute sagten, hey, was soll das? Ich will mit meinem Mobiltelefon telefonieren. Der ganze restliche Kram interessiert mich nicht. Gibt es heute in der Autoindustrie auch noch die Einstellung, na, so ein Auto ist zum Fahren da, das bauen wir um den Fahrer rum, der ganze Rest interessiert mich nicht. Und die Frage ist, baut sich da eine parallele Geschichte auf? Baut sich da wird es der Autoindustrie ähnlich gehen wie Nokia? Und gerade das aus dem Use-Case-Aspekt, aus dem Anwendungsaspekt herauszusehen, fand ich eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Also von nur Anrufe auf Smartphone und von nur Fahren auf komplett neue, andere Fahrzeugkonzepte zu denken. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr klar geworden ist dort, ist, und das erfahre ich auch selber in meiner täglichen Arbeit als Unternehmensberater, es gibt eigentlich kaum noch Applikationen, ich erhalte kaum noch Anfragen, wo ich ausschließlich einen Bildschirm betrachte, wo ich irgendwie eine Instanz im Fahrzeug habe, das ist so der Infotainment-Bildschirm, der Navi-Bildschirm, der Radio-Bildschirm, mach mal was. Das sind immer Ökosysteme. Das sind immer Systeme aus mehreren Instanzen im Fahrzeug. Also da hat man dann das Cluster-Instrument und das Ganze soll dann auch mit dem Infotainment, dann haben wir vielleicht noch ein Head-Up-Display und unter Umständen auch nochmal ein Passagier-Display, also ein Beifahrer-Display und für die Rücksitze auch nochmal. Also es ist so eine Gruppe von Displays, es ist eine Gruppe von Instanzen, die als einheitlich betrachtet wird und ja, mit denen man dann auch bestimmte Dinge machen kann. Da kann man Informationen lokalisieren, sagen, das kommt aufs Head-Up-Display, das kommt in den Tacho und in das Cluster-Instrument rein. Also das sind so Themen, die man machen kann und das kann dann auch durch Nutzer oder Nutzerin einstellbar sein. Also ich möchte gerne meine Geschwindigkeit hier sehen und meine Medienquelle dort. All das sind Konzepte, über die ich für meine Klienten intensiv nachdenke, unter verschiedensten Randbedingungen, unter verschiedensten Kundengruppen, die ich da betrachte. Und dieses Thema ist dort auch nochmal ganz klar diskutiert worden. Kommt dazu, dass wir zusätzlich zu den Instanzen im Fahrzeug auch Instanzen außerhalb des Fahrzeugs haben. Also eine Handy-App, eine Smartphone-App, die da mit drin ist, vielleicht ein App-Store auf dem PC oder auf dem MacBook, dann dazu vielleicht noch eine Ladesäule. Dass also all diese unterschiedlichen Orte, an denen Interaktionen stattfinden können, ein Ökosystem ergeben, mit dem dann ein Nutzer interagiert. Und dass das auch für Thema Branding verwendet wird, dass es eine einheitliche Nutzererfahrung hat, dass man immer wieder die gleichen Designs, die gleichen Interaktionsregeln, die gleichen Vorgehensweisen, die gleichen Prozesse, die gleichen Menübäume vorfindet und dass das Ganze eine Einheit ergibt, eben ein Ökosystem aus verschiedensten Interaktionsinstanzen. Und die Frage ist halt eben, ja, was ist eigentlich der Treiber? Also wo kommt die Zukunft der Nutzererfahrungen, der Customer Experiences her? Ist es eher die Smartphone-Ecke, die da treibt? Oder haben wir doch im Automobilumfeld so viel eigene Ansätze, so viel eigene Randbedingungen, so viel eigene einzigartige Anforderungen, dass ja, die Auto-Interfaces für diese Ökosysteme treibend sind. Das ist diskutiert worden. Ich habe die klare Ansicht, dass das im Automobilumfeld das Automotive HMI, also das, was im Fahrzeug ist, der Treiber, der Standard sein sollte. Wir haben im Fahrzeug die Situation, dass Fahren halt eine sehr anspruchsvolle Aufgabe ist, dass die viele kognitive Ressourcen frisst und die Interaktion mit einer App, einem Messenger oder einer Musikstreaming-App, einer Radio-App, dass das die Nebenaufgabe ist. Die Hauptaufgabe ist Fahren. Das ist eine völlig andere Situation, als wenn ich mein Smartphone raushole, auf dem Sofa sitze und mir dort irgendwo aus einer Playlist was raussuche oder mir irgendeine Nachricht anhöre und dann beantworte. Das sind alles Sachen, die ja, eine völlig andere Umgebung sind. Und von daher sehe ich das Auto als Treiber. Und der Referent, der sah das anders, der sagte, das ist alles ein bisschen outdated und Smartphones sind viel stabiler und viel schöner, was ich auch bezweifle. Aber am Ende des Tages, ja, sind wir dort mit anderen Randbedingungen unterwegs. Offene Frage, diskutiert worden, fand ich aber, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Ein weiterer Gedanke zum Thema Software-Defined Vehicles, also Fahrzeuge, die über Software definiert werden. Fand ich auch sehr, sehr spannend, war mir so nicht klar. Weiß ich auch noch nicht so richtig, ob der Gedanke stimmt, den der Referent dort geäußert hat, aber er hat mich zum Nachdenken getriggert. Wenn man heute ein Fahrzeug kauft, verliert es vom ersten Tag an seinen Wert. Also es wird immer weniger wert, je länger ich es fahre. Das ist so. Ja, es gibt dann irgendwann, wenn es dann ein hoch angesehener Oldtimer ist und ich dann also mein Mercedes SL aus den 50er Jahren habe, diesen Millionenwert heute, sondern ein Vielfaches dessen, was der Originalpreis war. Aber ich habe so die ersten, ich sag mal 10 bis 15 Jahre, ein konstantes Sinken des Wertes. Der Referent sagte, wir können über Software-Defined Vehicles, darüber, dass wir eben über Software ständig Features nachladen, ständig updaten, neue Funktionen ins Fahrzeug reinbringen, den Wert des Fahrzeuges erhalten, eventuell sogar steigern. An die beiden Punkte glaube ich nicht, aber das Nachlassen des Wertes eines Fahrzeuges deutlich verlangsamen. Dadurch, dass man halt sagt, okay, es gibt jetzt hier eine neue App, es gibt jetzt hier eine neue Funktion, es gibt auch im Fahrzeug eine neue Fahrzeugfunktion, eine neue Komfortfunktion und die kann ich über Software realisieren und da kann ich das entsprechend downloaden und damit den Wert meines Fahrzeuges steigern. Der Gedanke war mir so, wie er da geäußert worden ist, neu, aber ich fand ihn sehr, sehr spannend oder finde ihn sehr, sehr spannend und werde da mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen drauf rumkauen. Letzter Punkt aus dem Bereich Nutzer und Nutzererfahrungen, das Thema Luxus. Da war ein Vortrag, ein sehr, sehr guter Vortrag zum Thema, was ist eigentlich Luxus im Automobilbereich und was können wir daraus lernen? Also wie kann dieses Denken in der Kategorie Luxus die Entwicklung von Fahrzeugen, die Entwicklung von Konzepten und auch die Entwicklung von Mensch-Maschine-Schnittstellen von HMIs beeinflussen? Und Luxusfahrzeuge sind ein absolutes Nischensegment. Da sind sehr, sehr wenige Autos, die dieses super High-End-Luxus-Segment fahren. Also da reden wir über sowas wie einen Bugatti. Da reden wir über so etwas wie einen Koenigsegg. Da reden wir über Fahrzeuge, die dann halt gerne auch mal eine halbe Million, eine Million, anderthalb Millionen Euro, Dollar, Pfund kosten. Das sind die Autos, um die es hier geht. Und es ist eine Nutzergruppe, die diese Fahrzeuge bevorzugt, die extrem anspruchsvoll ist. Klar, die haben Geld, die investieren viel Geld und dafür wollen die was haben. Und die Frage ist, was ist denn eigentlich jetzt dieses Premium-Erlebnis, was ist die Exklusivität, die diese Menschen erwarten? Es geht los mit einer Personalisierung, also einzigartige Farben. Der Referent berichtete dabei ein Beispiel, dass eine Frau morgens in Davos, glaube ich, war es, irgendwo in der Schweiz, in den Alpen aufgewacht ist und dann der Schnee in einer ganz besonderen Farbe erleuchtete im Morgenlicht. Und dann ist sie zu ihrem Autohersteller hingegangen und hat gesagt, Leute, diese Farbe möchte ich gerne auf meinem Luxusfahrzeug haben. Und die hat es auch bekommen. Also das hat dann noch funktioniert. Die haben sich das angeguckt und dann hat sie halt eben ihr Fahrzeug in dieser Farbe bekommen. Luxus ist auch extreme Individualität. Eben wie diese Farbe. Also es ist nicht einfach nur teuer. Ja? Und es gibt ja die Aussage, Luxus heißt nicht, es ist so teuer, dass ich es kein anderer leisten kann. Das gehört auch dazu. Aber wirklicher Luxus ist, es ist so individuell, dass es kein anderer versteht. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Herangehensweise, um darüber mal nachzudenken, wie können wir so stark personalisieren, dass unter Umständen ein Fahrzeug, ein Objekt überhaupt nicht mehr für Menschen außerhalb der Zielgruppe oder sogar nur für diesen einen Menschen passend sind und für alle anderen eben gar nicht. Und das ist schon eine sehr, sehr spannender Gedanke und sehr, sehr spannender Ansatz. Was ich auch sehr, sehr schön finde, das kam in diesem Vortrag, das kam in einem anderen Vortrag zum Thema Sounddesign, auf den gehe ich jetzt hier nicht ein, kam es auch durch, dass ein analoges Erlebnis als luxuriös, als hochwertig empfunden wird. Und ich habe vor ein paar Wochen eine Podcast-Folge gemacht zum Thema The Revenge of the Analog, also die Rache des Analogen oder vielleicht auch eher die Rückkehr des Analogen. Dass Menschen in einer mehr und mehr digitalisierten Welt, in einer Welt, die immer mehr von digitalen Themen getrieben wird, dass Menschen dort einfach mehr wollen und mehr analog wollen, wieder echte Erlebnisse haben wollen. Und dass das als Luxus empfunden wird, dass eben kein kalter Bildschirm da ist, sondern eine echte Uhr, eine mechanische Uhr, dass auch die Instrumente, da hatte der Referent dann das Beispiel eines Bugattis gezeigt. Da werden dann wirklich hochgradig empfindliche oder hochgradig detailliert ausgearbeitete mechanische Instrumente verwendet für den Fahrer. Also das sind dann schon Themen, die genau in diese Richtung gehen. Die Rache des Analogen, wir wollen wieder Echtes haben. Wir wollen wieder Dinge in der echten Welt erleben. So viel zum Thema Nutzer und Nutzererfahrungen, User and User Experiences. Gehen wir weiter in das Thema Technologien hinein. Ein Thema, was im Moment brennt in der Autoindustrie, was im Moment riesige Wellen schlägt und bei dem keiner so richtig weiß, was jetzt kommt und wie er sich da entscheiden soll. So ein bisschen das Kaninchen vor der Schlange Phänomen ist die Frage, wie gehen wir denn eigentlich mit Android Auto und Apple CarPlay um? Also diese beiden Technologien, mit denen ich mein Smartphone tief ins Fahrzeug rein integrieren kann. Also die ganzen Dinge, die ich auf meinem Smartphone mit mir rumtrage, von meinen persönlichen Kontakten über meine ganzen Internetzugänge und Banking und Playlists und was auch immer da alles drauf ist, Messengers, all das wird ins Fahrzeug reingespiegelt, habe ich dort 1:1 zur Verfügung und kann ich dort entsprechend auch nutzen. Und es ist klar, die Firmen Alphabet für Google und Apple, die machen das nicht, weil sie besonders nette und empathische Menschen sind oder besonders großzügige Firmen, sondern die wollen ganz klipp und klar an die Daten ran. Und das ist, Daten sind das Öl der Zukunft. Ja, sie werden gefördert, sie werden raffiniert, sie werden verarbeitet, sie werden verkauft. Es wird damit Mehrwert erzeugt. Das ist das, was eigentlich wirklich zählt. Und passend dazu heute Morgen auch in einem meiner Newsletter die Nachricht, dass die Firma Ferrari keine eigene Software im Infotainment-Bereich mehr entwickelt, sondern sich 100% auf Android Auto und Apple CarPlay verlässt. Damit haben wir in einem 250.000 Euro Dollar Pfund Ferrari exakt das gleiche digitale Nutzererlebnis wie in einem 16.000 Euro Fiat 500. Und das zeigt die Krux auf, die dahinter steht. Die Individualisierung geht weg. Ich übergebe jetzt nicht nur die Daten und die ganze Seele, die ich habe, sondern auch noch mein ganzes Erscheinungsbild an die großen Firmen aus dem Silicon Valley. Das Ganze ist preiswert, es ist einfach, es ist schnell, es ist unglaublich flexibel, man ist immer auf dem aktuellen Stand und ja, viele Leute nutzen es auch und ich gehöre da auch dazu, wenn ich da so ein Apple CarPlay in einem Mietwagen drin habe, klar, das wird sofort aktiviert und dann fahre ich damit rum. Die Frage hier ist halt, wollen wir diesen Weg gehen? Verkauft die Autoindustrie ihre Seele an diese beiden Firmen? Oder gibt es doch noch eigene Möglichkeiten? Und dann schaut mal hin, was passiert denn da eigentlich? Was ist da los? Und die Autohersteller tun sich da unglaublich schwer mit, diese Sachen auf die Reihe zu bekommen. Diese Themen, ein eigenes Betriebssystem, einen eigenen App Store, das kostet Unmengen an Geld. Und am Ende des Tages sind bei vielen der Firmen dann die Controller, also die Erbsenzähler und Erbsenzählerinnen am längeren Ende des Hebels und sagen einfach, nö, dafür gibt es kein Geld. Und dann haben wir gar keine Wahl, als eben, um eine Nutzererfahrung zu schaffen, die modern ist und die flexibel ist, als genau dort reinzugehen. Die Frage ist eben auch, wollen die Autohersteller das? Also sind sie Softwarefirmen? Und sie sind das aus meiner Sicht eben nicht. Und sie tun sich damit eben unglaublich schwer. Von daher, ja, also aus meiner Sicht eine ganz, ganz schwere Richtungsentscheidung, die unter Umständen am Ende auch meinen Berufsstand, meiner Nachfolger, schwerstens in Frage stellt, weil wenn die ganze Nutzererfahrung sowieso aus dem Handy übernommen wird, wer braucht denn da eigentlich noch irgendjemandem, der im Auto ein HMI macht? Möchte jetzt keine schwarzen Wolken an den Himmel malen, sagt man das so. Ich möchte nicht schwarz malen. Es wird mit Sicherheit noch genug Möglichkeiten und Möglichkeiten geben für Menschen wie mich in Zukunft. Aber mit Sicherheit eine Trendwende und Apple hat jetzt auch schon CarPlay 2.0, die Nachfolger, angekündigt, hat also auch aufgezeigt, was für Möglichkeiten es da gibt. Wann und wie das konkret nachher kommt, ist noch völlig offen, aber die ersten Informationen sind durchgesickert. Also die wollen da entsprechend weitermachen. Weiterer Punkt, der immer wieder diskutiert worden ist, passt auch so ein bisschen in diese Ecke mit rein zum Thema Apple CarPlay und Android Auto. Bildschirme, Touchscreens versus Hardkeys. Auch dazu habe ich meine Folge gemacht. Das Thema ist hochgradig aktuell. Wir haben eine Zunahme der Glasflächen im Fahrzeug. Die sehen wir über die letzten Jahre und es hat unbestreitbare Vorteile von der erhöhten Flexibilität über den direkten Zugang, über externe Konsistenz, also ja, alles, was im Auto, das funktioniert alles genauso wie auf meinem Smartphone, wie auf meinem Tablet. Ich habe da eine einheitliche Welt mit Sicherheit von Vorteil. Ein großer Nachteil tritt immer wieder auf, Touchscreens haben kein haptisches Feedback. Das heißt, so eine Blindnutzung ist nicht erlernbar. Aber sie ist sehr, sehr sinnvoll. Ich erzähle immer wieder von meinem iDrive, der bei mir in meinem Auto drin ist. Da sind halt eben Tasten angeordnet um so einen runden Drehrücksteller. Und da weiß ich, die Taste rechts oben ist für Karte, die Taste oben in der Mitte ist für ein Hauptbildschirm und so weiter. Und kann dann halt ohne die Augen von der Straße nehmen, da halt die ein oder andere einfache Einstellung vornehmen. Mit Sicherheit ein entscheidender Vorteil im Straßenverkehr, weil, wir hatten das vorhin auch schon mal, Fahren ist eine anspruchsvolle Tätigkeit und Fahren wird auch die nächsten Jahre, eventuell sogar Jahrzehnte, die dominante Tätigkeit des Menschen hinter dem Lenkrad sein. Aber war eben spannend, dass dieses Thema mehrfach angesprochen worden ist, mehrfach diskutiert worden ist, dass man dort entsprechend unterwegs ist. Ja, und dann eine weitere Technologie, die mal wieder diskutiert worden ist unter verschiedensten Aspekten, sind Head-Up-Displays und Augmented Reality, also überlagerte Realität. Da gibt es diverse Tendenzen. Auf der einen Seite die klassischen Head-Up-Displays, die Informationen anzeigen. Dann holografiebasierte Technologien. Dort ist eine Firma aufgetreten, die das vorgestellt hat. Für Augmented Reality Head-Up-Displays sehr, sehr spannend, die Firma Ceres, die das zeigt, da kann man dann, großes Problem bei den Head-Up-Displays sind immer die Projektoren, die man braucht, die sind groß, die müssen irgendwie vorne am Armaturenbrett verbaut werden, die produzieren Hitze. Ja, das ist alles nicht so richtig einfach zu machen und da sind natürlich dann holographische Darstellungen unter Umständen eine Lösung, die einem da was an die Hand gibt. Bisschen Wasser in den Wein gegossen, hat ein Referent, der auch sagte, also wenn wir wirklich Augmented Reality Head-Up-Displays haben wollen, dann kostet uns das locker eine fünfstellige Summe. Also in der Größenordnung 10, 12, 15.000 Euro, Pfund, Dollar, die wir da investieren müssen. Und die Frage ist, sind denn die Nutzer und Nutzerinnen überhaupt bereit dazu, willens und in der Lage, dieses Geld zu investieren? Oder sagen sie nicht lieber, hey, ich gebe das gleiche Geld statt in so eine Display-Technologie in ein, zum Beispiel ins automatisierte Fahren oder in mehr Motorleistung oder in eine höhere Datenrate oder wie auch immer, ja, und da kriege ich für deutlich weniger Geld unter Umständen deutlich mehr Nutzererfahrung als und gerade in diesem Bereich. Fand ich auch einen sehr spannenden Gedanken, aber muss ich noch ein bisschen drauf rumkauen, ob das wirklich so ist, aber ich habe so das Bauchgefühl, dass da was dran sein könnte. Gut, zum Schluss noch ein kleiner Ausflug in den Bereich Tools und Prozesse. Das war diesmal im Vergleich zu anderen Jahren nicht so ausgeprägt. Also in den vergangenen Jahren sind die Thema so, haben wir agile Prozesse, haben wir Wasserfallprozesse, haben wir lineare Prozesse. Also es ist eine sehr, sehr eingeschränkt diskutiert worden. Sehr spannend fand ich einen Vortrag von einem französischen Autohersteller, wo es um das Thema Virtual Reality Developments geht, also mit virtueller Realität Fahrzeuginnenräume und HMIs zu entwickeln. Und diese Firma geht einen sehr konsequenten Weg, die nutzt das, ja, da sitzen die Menschen dann in einer Art Autositz und dann kriegen sie eine Maske aufgesetzt und dann werden entsprechend die Objekte arrangiert und rearrangiert und dann schaut man halt eben, wie wird das wahrgenommen, wie wird das beurteilt. Wie können die Leute damit umgehen, wie bewerten sie das Ganze? Das fand ich sehr, sehr spannend. Man hat eine relativ hohe Immersion da rein, da drinnen. Man kann sehr, sehr früh testen. Ich brauche nichts Physisches. Das Ganze geht mit Innenraumdaten, mit digitalen Daten, die ich habe. Das ist also sehr, sehr schön, um früh und schnell und auch relativ kostengünstig zu testen, um dann Entscheidungen entsprechend abzusichern und zu sagen, okay, das Display können wir hier hinpacken, das Lenkrad können wir da hinpacken und ja, auch kleine Leute und große Leute sehen das Ganze dann noch entsprechend vernünftig. Also das sind alles so Themen, die kann man mit so Virtual Reality Testmethoden sauber abprüfen. Problem bei der Sache ist, es fehlt die physische Interaktion. Ich kann jetzt nicht irgendwelche Knöpfe drücken, ich kann jetzt nichts fühlen, ich kann jetzt nichts ertasten. Das Ganze ist rein digital, es ist sogar noch weniger als ein Touchscreen, geschweige denn, dass wir haptische Interaktionselemente haben. Das spielt alles, das spielt alles hat keinen Einfluss. Also es spielt dort keine Rolle, sondern es ist alles quasi, was ich mache, findet frei in irgendwelchen Luft, in der Luft statt und ich kann also nicht irgendwie auf irgendeine Art und Weise dort haptisch interagieren. Das ist der ganz, ganz große Fehler oder ganz, ganz große Nachteil der Virtual Reality Interaktion. Jo, das war's mal. Kleiner Streifzug durch die Car HMI, die im Juni in Berlin stattgefunden hat. Ich habe mich mit den drei Themen Nutzer-Nutzer-Experience auseinandergesetzt, mit dem Thema Technologien und zum Schluss noch einen kleinen Ausflug in die Virtual Reality Welt als Tool zur Entwicklung von Fahrzeuginnenräumen. Ich wiederhole es nochmal, ich wiederhole es auch sehr gerne. Ich habe einen detaillierten Report über dieses Meeting geschrieben. Da sind all die Gedanken drin, die ich heute geäußert habe, plus nochmal deutlich mehr. Und eine einfache E-Mail an mich, eine LinkedIn-Message an mich und ihr könnt gerne eure Gratis-Kopie dieses Reports erhalten. Das war es für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com, Rösker mit OE und SS, oder unter www.beyond-hmi.de. Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.